Gut gebrüllt, Tiger. Obwohl, wirklich oft brüllen die asiatischen Großkatzen eigentlich nicht. Gleichwohl sie allen Grund dazu hätten. Denn schätzungsweise 20.000 von ihnen leben mittlerweile hinter Gittern. Privaten Gehegen oder auf Tiger-Tempel oder Tiger-Farmen in China, Laos oder Thailand, wo es vor allen Dingen darum geht, Knochen, Fell und Organe der Tiere möglichst schnell zu Geld zu machen. In Freiheit streifen allenfalls noch 4.000 Exemplare verteilt auf ein Dutzend Staaten durch die schrumpfenden asiatischen Wälder. Nach dem chinesischen Horoskop hat das Jahr des Tigers gerade erst begonnen. Ein Grund für uns, einmal genauer hinzuschauen, wie es um das Leben und Sterben der Großkatze bestellt ist. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich habe im Überleben-Podcast die WWF-Kollegin Katrin Samson zu Gast, die seit Jahren im Einsatz für die gestreiften Katzen ist. Hallo Katrin, du bist ja sozusagen unsere Tiger-Queen. Kurze Frage vorweg, unter welchem chinesischen Tierkreiszeichen bist du denn geboren?
Ja, mein chinesisches Tierkreiszeichen ist das Erdpferd. Das ist nicht so wahnsinnig ikonisch, wie das natürlich bei Tiger klingt, aber die Eigenschaften, die da so mit verbunden sind, damit kann ich ganz gut leben.
Okay, also ich bin Hase, muss ein bisschen aufpassen, obwohl Tiger wahrscheinlich eher größere Tiere fressen als Hasen. Im Jahr des Tigers vor 12 Jahren haben wir das letzte Mal uns, na, wir kümmern uns zwar immer um den Tiger, aber wir haben letztes Mal das Ziel ausgegeben, die Zahl der frei lebenden Tiger bis zum nächsten Jahr des Tigers, also 2022, zu verdoppeln. So ganz haben wir es, glaube ich, nicht geschafft, oder? Wie ist der Stand der Dinge momentan?
Er muss ja dazu sagen, dass der WWF natürlich seit diesem großen Tigergipfel 2010 in St. Petersburg in Russland dieses große Verdopplungsziel, was sich ja primär vor allem mal die Regierungsvertreterinnen der Tigerstaaten, also der Länder, in denen es noch Tiger gibt, sich selbst gegeben haben, nämlich Tiger zu verdoppeln. Der WWF hat dieses Verdopplungsziel natürlich als einen großen Auftrag auch mit übernommen, diese Verdopplung zu unterstützen. Und ja, das bleibt jetzt spannend, dieses Jahr zu sehen, wo stehen wir, wo stehen die Tigerländer mit ihrem sehr, sehr ambitionierten Rettungsplan zum Schutz dieser vom Aussterben bedrohten Art. Und können wahrscheinlich sagen, der Tiger ist nach wie vor bedroht. In manchen Ländern hat man in den letzten Jahren gar nicht mehr nachweisen können, zum Beispiel wie in Vietnam, Laos, Kambodscha. Aber es gibt auch Erfolgsländer, wo wir sehen, nee, da hat sich wirklich dieses große, große Engagement, die große Rettungskampagne gelohnt, eben wie zum Beispiel in China, in Russland, Indien, Nepal, das sind so gute Beispiele.
Okay, aber ich würde dich jetzt nicht ganz da rauslassen und sagen, die Länder sind dafür verantwortlich. Klar sind die dafür verantwortlich, was auf ihrem Territorium passiert. Aber auch eine NGO wie der WWF hat natürlich das ein oder andere damit zu tun. Und auch wir, kann man ja sagen, sind noch nicht am Ziel, was den Schutz des Tigers angeht, oder?
Absolut nicht. Wir müssen auch aber sagen, und das kann man auch belegen, dass in all den Ländern, wo der politische Wille sehr, sehr groß war und ist, wir auch die größten Erfolge sehen. Natürlich ist der WWF und viele andere Organisationen aus dem Umweltschutz, aus der Entwicklungshilfe, Wissenschaft, Universitäten, also das ist sozusagen ein ganz großes, integratives, gemeinsames Engagement. Da ist der Tigerschutz trotzdem am wirksamsten, am nachhaltigsten, wo es auch von politischer Seite aus gewollt ist. Und dort, wo die Politik ja das als nicht sehr ambitioniertes Ziel für sich gesetzt hat, dort sehen wir auch Tiger nach wie vor verschwinden oder in dramatischem Maße abnehmen in freier Wildbahn.
Okay, lass uns doch vielleicht die Länder mal durchgehen. Da wir im chinesischen Jahr des Tigers sind, fangen wir vielleicht mit China an, was ja auch ein ganz entscheidendes Territorium oder für den Tiger immer war und auch noch immer ist ein Stück weit. Habe ich das richtig verstanden? Es gibt drei verschiedene Arten in China von Tigern. Den Amur-Tiger, der ist sozusagen im Grenzgebiet von Russland, den südchinesischen Tiger, wenn es den noch gibt, und dann gibt es noch den indochinesischen Tiger. Ist das korrekt? Und wie muss man das überhaupt mit diesen Artenunterscheidungen zu verstehen?
Ja, das ist ja sehr kompliziert, ne? Die Öffentlichkeit wird sagen, na, Tiger ist Tiger. Die haben Streifen und manche sind größer, manche sind kleiner. Aber Tiger ist natürlich ein ganz, ganz eindeutig zu erkennendes Wildtier. Nichtsdestotrotz, wir sprechen in China und in Russland vom sogenannten Amur-Tiger, also weil er aus der Amur-Region kommt.
Der Amur ist ein Fluss, muss man dazu sagen, ein Grenzfluss zwischen China und Russland.
Genau. Und man sagt immer, in Indochina, also Südostasien, kommt der indochinesische Tiger vor. Und dann gibt es noch den Inseltiger, den Sumatra-Tiger auf der Insel Sumatra. Die große Weltnaturschutzunion, sogenannte IUCN, die also auch die Rote Liste herausgibt, die also so ein bisschen die Bibel auch ist für Artenschutz und auch Auslistung von bedrohten Arten, die hat vor einigen Jahren aber gesagt, eigentlich gibt es nur zwei Unterarten. Einmal die sogenannten Festlandtiger, das heißt also ob Amur-Tiger oder indochinesischer Tiger oder der Bengal-Tiger in Indien, ist also quasi alles eins. Und es gibt den Inseltiger, der dann damit auch endemisch ist, sagt man. Das heißt, er kommt also nur auf der Insel Sumatra vor.
Der ist ein bisschen kleiner als die anderen und ein bisschen dunkler. Nochmal zurück nach China. Der südchinesische Tiger, habe ich gelesen, ist sozusagen in freier Wildbahn ausgestorben. Es gibt aber noch ein paar in Gefangenschaft, also ein paar von den 20.000, die ich genannt habe. Es gibt so ein verrücktes Projekt, die haben einige der letzten südchinesischen Tiger nach Südafrika transportiert, versuchen die in Gefangenschaft zu vermehren und mit der Idee, den irgendwann wieder auszuwildern. Ist das eine Schnapsidee oder ist das überhaupt realistisch?
Also ich bin mit dem Projekt oder mit dem Vorhaben nicht vertraut. Generell Tiger wieder anzusiedeln oder Tiger auszuwildern, ist keine Schnapsidee. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel, das wir kennen derzeit in Kasachstan. Dort werden Tiger wieder angesiedelt. Es ist aber kein einfaches Unterfangen. Also bevor man einen Tiger wieder in ein Gebiet ansiedelt oder dort wieder freilässt, muss das Gebiet ja auch erstmal Tiger-fit gemacht werden, ja, also dass man sagt, okay, das ist gut geschützt, da wird nicht gewildert, man hat genügend Baumbestände, es gibt die entsprechenden Beutetiere. Also nur den Tiger irgendwo hinzubringen, damit ist es natürlich nicht getan. Wir wollen ja auch, dass er dann in etlichen Jahren noch da ist und sich vermehrt. Und natürlich hat jede Region, wo der Tiger vorkommt, hat bestimmte Gegebenheiten, was Witterungsverhältnisse anbelangt. Ja, also in der Amur-Region sind die Tiger angepasst, bei minus 40 Grad noch zu überleben. Ja, und in Indien sind sie daran angepasst, bei plus 40 Grad zu überleben. Und deswegen ist es immer gut, dass man so ein bisschen regional wahrscheinlich auch dort bleibt, wo man dann die Tiger ansiedeln oder wieder auswildern möchte.
Die Frage, die sich mir stellt, ist ja auch, wenn so ein Tiger in Gefangenschaft geboren ist, der muss ja von irgendwem auch lernen, wie er ein Tier jagt. Das kann er meistens nur von seiner Mutter. Und dann kommt er in eine ganz andere Region, wo es dann vielleicht, keine Ahnung, Moschustiere gibt, die es in Südafrika ganz bestimmt nicht gibt. Das macht das Ganze natürlich nochmal komplizierter, oder?
Ja, also generell lässt man Tiger nur frei, die aus der Wildnis kommen, also die nicht irgendwo gezähmt oder domestiziert oder irgendwo großgezogen worden sind, weil sie natürlich dann auch an den Menschen gewöhnt sind, was ja absolut nicht gewollt ist. Wenn wir also von Wiederansiedlungen oder von Freilassungen sprechen, dann sind es Tiger, die aus der Wildnis kommen und wieder in die Wildnis freigelassen werden.
Sowas machen wir in Russland, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Dort kommt es zu Zwischenfällen, so ähnlich wie der Problembär in Deutschland, gibt es auch Problemtiger, zum Beispiel in der Amur-Region. Und wenn die den Siedlungen zu nahe kommen, dann werden die auch durchaus mal eingefangen. Oft haben die dann Probleme gesundheitlicher Art, dass die irgendwie die wilden Tiere nicht mehr kriegen und dann kommen sie den Dörfern zu nahe. Und dann sind natürlich Konflikte vorprogrammiert. Die Kollegen in Russland fangen die Tiere dann ein, päppeln sie wieder auf und dann werden sie irgendwie JWD wieder freigelassen, nach dem Winter meist. Korrekt?
Genau, aber man muss auch sagen, dieses Aufpäppeln dann in so einem Zentrum, wo die quasi wieder startklar gemacht werden für die Wildnis, das ist dann nicht wie bei uns im Zoo, dass das also kleinere Gehege sind, wo der Mensch dem Tier sehr nahe kommt. Ja? Also die werden da sozusagen sehr weit weg von menschlichem, gewohntem Umfeld gehalten und auch wenn die gefüttert werden oder wie sie aufgepäppelt werden, das quasi passiert immer noch bei großer Distanz zwischen dem Mensch und dem Wildtier und dann lässt man sie wieder in die Wildnis. Also man wahrt auch dann wirklich immer noch die Distanz und quasi die natürliche Scheu eigentlich zwischen dem Tiger und dem Mensch.
Nochmal zurück nach China. Was würdest du sagen? Da gibt es durchaus Artenschutzbemühungen. Also beim Panda ist man ja erfolgreich, beim Tiger weiß ich nicht, wie du die Situation einschätzt. Weil man muss ja vielleicht auch da nochmal hingucken, weil China ist ja immer so ein bisschen berüchtigt, was so Tierschutzaspekte angeht. Ich nehme mal jetzt Hundefleischfestival oder ähnliche Geschichten. Chinesische Medizin ist zum Beispiel auch so ein typischer Absatzmarkt, Nashorn, geriebenes, solche Sachen. Andererseits sind sie aber erfolgreich, wenn sie Schutzprogramme umsetzen, beispielsweise beim Panda. Die Population hat sich ja stabilisiert und es gibt auch diverse Schutzgebiete. Ist sowas auch beim Tiger zu erwarten oder zeichnet sich das ab oder wie schätzt du die Situation dort ein?
Ja, China ist natürlich ein sehr interessanter Akteur und wie wir wissen, wenn China etwas entscheidet oder hinter etwas einen politischen Willen hängt, dann meint es China sehr ernst und setzt es sehr ernsthaft und sehr verbindlich um. Und beim Tigerschutz sehen wir das auch. Also China hat sich zum Tigerschutz, und man muss betonen, der wildlebenden Tiger sehr, sehr stark committed, hat hier auch Schutzgebiete ausgewiesen. Und die Tiere kommen also aus Russland über die Grenze in das Gebiet Nordostchinas und besiedeln da also dieses Grenzgebiet vor allem wieder neu. Und China passt auf diese Tiger sehr gut auf. Und deswegen ist auch in China das Tigerschutzprojekt der freilebenden Tiger auf alle Fälle als Erfolg einzustufen. Und nichtsdestotrotz hat China gleichzeitig auch die meisten Tiger in Tigerfarmen, ja, und verwendet auch immer noch Teile von Tigern als Prestigeobjekt oder auch als Teil von Medizin oder auch einfach als Talisman, Glücksbringer. Also Tigerteile und Produkte sind nach wie vor halt sehr beladen mit Aberglaube und auch Prestige. Und da spielt China eine ambivalente Rolle, das muss man einfach so sagen.
Also der Markt für gewilderte Tiger und Tigerprodukte ist vor allen Dingen in China, Vietnam und anderen asiatischen Ländern, vermute ich mal, in Russland sicherlich eher nicht so. Andererseits kann so eine Tigerfarm, ist ja im Grunde Massentierhaltung, kann die dazu beitragen, den Druck auf die wildlebenden Bestände zu vermindern oder heizt er den Bedarf erst richtig an?
Also wir können es belegen und auch Organisationen wie Traffic, die sich sehr viel mit illegalem Wildtierhandel und Wildtierverkauf beschäftigen, dass es den illegalen Handel mit Tigerteilen, Tigerprodukten weiter anheizt, dass wir Tigerfarmen haben. Aber die Logik ist natürlich nachvollziehbar, zu sagen, ja, also hat man halt ein paar Tiger in so Massenzuchten und daraus befriedigt man die Nachfrage. Aber wie du schon gesagt hast, es heizt die Nachfrage an, weil natürlich die Betreiber von Tigerfarmen oder auch von ominösen Zoos, ja, wie wir sie sehen in Laos oder auch in Thailand, haben natürlich auch Unterhaltskosten zu bezahlen. Die haben natürlich auch einen hohen Aufwand, den sie betreiben, um diese Tiger zu halten und deswegen auch ein großes Interesse, dass hier dann auch entsprechend ein Markt entsteht oder ein Markt auch weiter wächst und eine Nachfrage geschürt wird, damit das eben weiterhin auch ein rentables Geschäft bleibt und das ist es nach wie vor und gerade auf dem Schwarzmarkt werden nach wie vor horrende Preise gezahlt für Tigerteile, Tigerprodukte.
Das heißt, diese Tigerteile, Barthaare, Penisse, keine Ahnung, was es noch so gibt, Knochen natürlich.
Zähne, Krallen, alles.
Geht in die chinesische Medizin und du sagst, es ist alles Aberglaube. Ist es so oder gibt es vielleicht teilweise auch schon Traditionen, die auch Wirksamkeit bewiesen haben oder ist das eher ein neueres Phänomen, dass die Leute das machen, weil sie das cool finden oder weil es ein Statussymbol ist oder sowas, wie beim Nashorn meinetwegen.
Also muss schon sagen, dass sich da auch so ein Kulturwandel vollzogen hat. Ja? Also in China, die traditionellen chinesischen Medizinverbände, ja, kann man sagen, ja, die haben schon vor vielen, vielen Jahren quasi Tigerteile aus ihrem Produktsortiment, also ausgeschlossen. Haben gesagt, das, was wir an Tigerteilen sonst vielleicht in der traditionellen chinesischen Medizin verarbeiten, das kann man auch durch andere Bestandteile ersetzen. Das heißt, die haben da eigentlich schon ganz klar auch eine Grenze gezogen. Aber trotzdem in der vor allem aufsteigenden Mittelschicht existiert nach wie vor einfach der sehr, sehr starke Glaube an die Wirkung von Tigerprodukten und Tigerteilen. Und da gehört es quasi halt einfach auch als, ja, Zeichen von, ich kann es mir leisten, ja, oder ich bin jetzt auch in der Position, dass ich solche Tigerprodukte quasi auch verschenken kann an Familienmitgliedern und so weiter, ist das einfach noch sehr, sehr hoch im Kurs. Und deswegen muss man das so ein bisschen unterteilen zwischen, ja, die traditionelle chinesische Medizin, die wird immer so als Bösewicht für das alles auch abgestraft. Und es ist natürlich auch Teil dieses traditionellen chinesischen Medizinglaubens, aber da gibt es einfach auch unterschiedliche Nutzer. Ja? Also wer greift darauf zurück und für wen ist das einfach immer noch sehr, sehr interessant?
Okay, ist eine kulturelle Frage, wobei ich jetzt auch nicht nur auf die Chinesen gucken würde, weil ich habe neulich irgendwie so einen Modespot gesehen, wo, ich glaube, es war von Gucci, wo ein Tiger da durch so eine Luxuswohnung tapst, wie so ein Hauskätzchen. Das zeigt natürlich auch irgendwie eine bescheuerte Denke. Und da ist durchaus noch einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten. Nicht nur, aber auch in China. Dazu muss man die wilden Tiger besser schützen durch bessere Kontrolle der Wilderei und es muss natürlich Gebiete geben. Diese Gebiete oder Lebensräume des Tigers sind in den letzten 50 Jahren, hilf mir, du weißt es besser, um 90% zurückgegangen, ungefähr, über den dicken Daumen. Selbst wenn man Tiger hätte, könnte man ja kaum noch auswildern. Also was mir aufgefallen ist, dass in Russland, das ist ja noch ein bisschen mehr Platz als in China, dass dort auf 100 Quadratkilometer ein Tiger lebt, während in Indien auf 100 Quadratkilometer 15 Tiger leben. Die Reviere überschneiden sich ein Stück weit. Nun könnte man ja meinen, okay, dann kann man ja in Russland noch 14 Tiger dazu packen. Ist das so einfach? Also wenn man sich sozusagen dorthin konzentrieren würde?
Ja, das wäre schön, aber leider liegt diese unterschiedliche Reviergröße, also wie viele Tiger sozusagen passen in ein Revier, halt sehr stark von der Beuteverfügbarkeit, heißt es so ein bisschen auf sperrig ab. Also wie viele Beutetiere leben einfach in diesem Waldstück? Und da haben wir zum Beispiel jetzt, wenn wir nach Indien gucken, da haben wir einfach Schutzgebiete, die haben sehr, sehr viele Beutetiere. Und deswegen reicht sozusagen einfach der Vorrat an Beutetieren, der reicht hier für mehr Tiger. Und in Russland haben wir viel härtere Bedingungen. Ja, wir sehen es ja gerade derzeit, der Winter im russischen Fernen Osten ist extrem hart. Und da bleiben einfach viele, ja, Schalentiere, also rehartige Tiere und Beutetiere des Tigers im tiefen Schnee hängen und verenden. Und das hat natürlich großen Einfluss einfach, diese Verfügbarkeit auch auf Wachstum und sozusagen Menge an Tigern in so einer Region.
Das heißt, der Tiger hat nur dann ein großes Revier, wenn er was zu fressen finden muss, sonst rennt er nicht so viel rum. In Indien muss er das dann oft eben nicht so. Du hast Russland angesprochen und die Wetterlage momentan da. Ist es nicht gut für den Tiger, dann sind halt irgendwie, liegt überall erfrorene Rehe rum, die muss er dann nur aufsammeln und auffressen.
Ja, es sind halt keine Aasfresser, also Tiger jagen sozusagen lebende Beute. Und man muss halt sagen, dass viele, wenn wir über die Bedrohung reden von Tigern, du hast ja auch gesagt, Lebensraumverlust und so weiter, dann ist der Tiger halt sehr oft so indirekt betroffen von dem, was in so Revieren passiert, ne? Und wenn eben jetzt gerade in diesen sehr, sehr harten Wintermonaten halt einfach viele Beutetiere verenden, dann findet der Tiger natürlich auch zunehmend weniger Beutetiere. Und er ist halt nun mal der große König der Nahrungskette. Und wenn da nichts ankommt, dann hat das natürlich auch immer massive Auswirkungen auf den Bestand dieser Tiger. Ja, und das ist genauso, wenn Wald verschwindet oder wenn mehr Siedlungsdruck ist, wenn mehr Menschen da wohnen. Also es gibt ganz viel indirekte sozusagen Konsequenzen für den Tiger, wenn sich in seinem Revier maßgeblich was verändert. Und das sehen wir eben gerade bei diesen sehr harten Wintermonaten.
Du hast Siedlungsdruck genannt. Das ist wahrscheinlich in der Amur-Region nicht so stark wie ein bisschen weiter südlich, nämlich in Indien. Indien ist, glaube ich, immer noch das Tigerland, das Land mit den meisten wild lebenden Tigern. Wie sieht's da aus?
Indien hat natürlich das Unmögliche eigentlich geschafft, indem sie ihre Tigerzahlen so gut wie verdoppelt haben. Ja? Und in den letzten, ja, eben 12 Jahren. Und Tiger heute in Indien quasi eigentlich ja noch die Hauptmasse oder die Hauptmenge ausmachen, das muss man einfach sagen, in all dem Vergleich mit den dann 12 anderen Tigerländern.
60-70% der wildlebenden Tiger leben in Indien.
Absolut, genau. Und Tendenz nach wie vor steigend, wird jetzt spannend nochmal zu sehen, auch was hat Corona da auch nochmal mit Tigerregionen gemacht. Ja, sehr viele Menschen sind Corona-bedingt in ihre Dörfer zurückgegangen, haben natürlich keine oder wenig Einkommensmöglichkeiten, gehen sehr viel in die Wälder, um dort Brennholz zu sammeln oder auch natürlich dort ihren Proteinbedarf zu stillen. Da wird einfach auch nochmal interessant zu sehen, jetzt in dem Jahr wird Indien mit neuen Zahlen, Tigerzahlen rauskommen. Hat das einen negativen Einfluss oder ist es nicht beeinflusst dadurch, wie sich die Tigerpopulationen entwickeln? Aber Indien ist halt deswegen auch ein interessantes Beispiel, weil wir eben dort so extrem hohe Bevölkerungszahlen haben. Ja, weil wir eben nicht mehr die Flächen haben wie in Russland, hast du ja auch gesagt, weil viele Tigerlebensräume auch sehr verinselt sind oder sehr zerschnitten. Und trotzdem sieht man halt, was möglich ist, wenn die Politik das möchte. Ja, wenn sich das die Politik auf die Fahnen schreibt als ihr Ziel.
Okay, aber in Indien, wenn ich es richtig verstanden habe, vermehren sich die Tiere ja vor allen Dingen in den Schutzgebieten. Sobald sie rauskommen aus diesen Schutzgebieten in die Pufferzonen, wo auch Menschen sind, wird es natürlich problematisch, weil es dann auch oft zu Konflikten kommt. Das geht dann meistens zu Lasten von beiden, also sowohl den Menschen als auch den Tigern, weil ich schätze mal, in Indien gibt es sicherlich 100, 200 Tote pro Jahr durch Tiger. Kriegt man das irgendwie in den Griff oder gibt es noch Gebiete, wo die noch in Frage kämen, wo man diese Tiere vielleicht auch hinbringen könnte? Denn wenn die sich schön vermehren, dann wird es ja irgendwann auch eng in so einem Schutzgebiet.
Also es ist beides. Es gibt sicherlich auch noch Tigerschutzgebiete in Indien, die noch nicht diese hohen Tigerzahlen verzeichnen, wo man durchaus drüber nachdenken kann, zu sagen, okay, man bringt Tiger von dem einen Lebensraum in den anderen Lebensraum, wo noch mehr Platz ist. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Möglichkeiten, wie wir eine friedlichere Koexistenz oder ein friedlicheres Zusammenleben zwischen Mensch und Tiger auch gestalten können. Ja, also die meisten Unfälle passieren, weil der Mensch in den Lebensraum des Tigers eindringt. Wie gesagt, durch Brennholz sammeln oder indem sie Pilze sammeln oder Früchte. und dort natürlich auch die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort zu verbessern, also zum Beispiel durch Biogasanlagen, ja, dass sie eben diese mit Rinderdung betreiben, so dass sie eben nicht mehr in Wald zum Brennholz sammeln gehen müssen. Ja, nur so, um ein Beispiel zu nennen. Also um dort so ein bisschen auch Tiger und Mensch etwas mehr zu trennen oder auch die Rinder mehr in Stallungen unterzubringen über Nacht, ja, und auch die Ziegen, Leoparden sicher in Gehege über Nacht unterzubringen. Also es gibt Maßnahmen, die durchaus den Konflikt reduzieren. Die werden den nie auf Null stellen. Das ist uns bewusst und das ist auch allen anderen bewusst. Aber es gibt durchaus Maßnahmen, ja.
Okay, also Tiger, habe ich gelernt, gehen nicht so oft ins Dorf. Die Menschen sind ihnen zu klein, kommt als Nahrung nicht in Frage. Das ist bei Leoparden anders. Die verirren oder laufen schon mal eher in Dorf. Da macht es das Ganze noch kritischer. Ganz gute Überleitung zu einem anderen Land, nämlich Indonesien. Denn wenn Indien der Musterknabe ist in Sachen Tigerschutz, dann ist Indonesien das wahrscheinlich eher nicht. Dort gab es vor kurzem gerade mehrere Fälle, wo tatsächlich Menschen getötet wurden von Tigern. Und das waren eben Leute, die im Wald waren. Einmal waren es Goldsucher und einmal war es auch ein Naturschützer, der einem Tiger zum Opfer gefallen ist. In Indonesien weiß man nicht so richtig. Oder wie sieht es aus bei den anderen Ländern, die wir jetzt noch nicht so durchgegangen haben? Nehmen wir beispielsweise Myanmar. Da hat sich die Situation für die Menschen stark verschlechtert aufgrund der politischen Lage, vermutlich auch für die Tiger. Man weiß es nicht so genau, oder?
Ja, Myanmar ist natürlich ein trauriges Beispiel, weil bevor der Putsch letztes Jahr im Februar stattfand, Myanmar eigentlich sehr ambitioniert war, auch im Tigerschutz oder im Umweltschutz. Und man hatte angefangen mit einer wissenschaftlichen Erhebung, um mal überhaupt zu wissen, wie viele Tiger leben dort noch. Und man kann nicht in alle Gebiete in Myanmar vordringen, weil viele Gebiete immer noch vermint sind. Aber dort ging man so von 33 Tigern aus. Eben wissend, dass wir nicht alle Gebiete durchforstet haben. Wie das jetzt aussieht, ja, wie du weißt, wir haben nicht die Möglichkeit, da jetzt weiterhin das Monitoring des Tigerprojekts sozusagen so aufrechtzuerhalten wie in den letzten Jahren. Wir wissen, dass Thailand als Nachbarland relativ stabil ist in den Tigerzahlen und auch ambitioniert ist, was Tigerschutz anbelangt. Ich hatte vorhin schon gesagt, in Vietnam, Laos, Kambodscha gibt es seit etlichen Jahren keinen Nachweis mehr von freilebenden Tigern. Was noch so Hoffnungsländer sind, sind durchaus Indonesien und auch Malaysia. Du hattest schon gesagt, die spielen eine kritische Rolle, also kritisch positiv wie negativ. Positiv, weil dort eigentlich sehr viele Tiger vorkommen sollten, müssten. Also man ging hier in den letzten Jahren immer noch so von 600 Exemplaren aus, sowohl in Indonesien, was den Sumatra-Tiger betrifft, aber auch Malaysia. Und jetzt zumindest aus Malaysia wissen wir, dass durch die Wildereikrise in diesem Land nur noch ein Bruchteil dieser Tiger überhaupt dort durch die Wälder streift. Und das nimmt Malaysia jetzt auch sehr, sehr ernst auf politischer Seite und möchte also hier durchaus auch seinem Commitment mehr nachkommen, als das in den letzten Jahren der Fall war.
Es gibt schon durchaus Hoffnung, aber die Hoffnung stirbt ja auch bekanntlich zuletzt. Also in China, Russland und vor allen Dingen Indien hat sich die Zahl der lebenden Tiger deutlich verbessert. In einigen Ländern weiß man nicht, wie Myanmar zum Beispiel. Und unsere Hoffnung ruht so ein bisschen auf den Ländern Malaysia und Indonesien, wo noch ein hohes Potenzial da ist. Da muss man gucken, ob wir im nächsten Jahr des Tigers, haben wir noch 12 Jahre Zeit, die Situation dort stabilisiert oder idealerweise verbessert hat. Vielen Dank.
Ich danke dir. Es hat Spaß gemacht.
Das war unsere Episode zum chinesischen Jahr des Tigers. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne einen Kommentar da und vor allem hört wieder rein beim Überleben-Podcast des WWF.